spezielle Brille trage und die verfängt sich immer mit diesem Mikrohalter. Schön bei euch zu sein. Ist der Ton jetzt gut? Schön bei euch zu sein. Eigentlich hatte ich was ganz Tolles für heute geplant. Das hat was mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Die, die schon länger hier in Merscheid sind, die wissen das vielleicht noch. Die müssen nur lange zurückdenken. In Facebook steht das leider verkehrt, da ist eine Zahl flöten gegangen. Ich war genau 21 Jahre alt, hier bei euch in der Jugendarbeit tätig. Da hatte der Arzt in Solingen meiner damals noch nicht verheirateten Frau und mir mitgeteilt, dass meine Restlebenszeit sich auf 4 Monate beläuft. Am letzten Samstag bin ich 63 geworden. Das ist 3 mal 21. Deshalb hatte ich eigentlich vor, heute bei euch, wo ich gehört habe, dass ich hier einspringen kann für den Volker Mulak, der euch herzlich grüßen lässt, aber heute nicht kann. Da habe ich gedacht, wir feiern zusammen und wir bestellen Holli-Pommi hier und wir essen zusammen Pommes Frites. Aber leider haben die Urlaubsrückkehrer und die vierte Welle, die kommt, dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also es tut mir leid, dass wir jetzt nicht hier Pommes essen können und uns persönlich ein bisschen besser austauschen können. Aber fühlt euch in jedem Fall nach wie vor als unsere Heimatgemeinde. Wir fühlen uns hier nach wie vor zu Hause, besuchen euch gerne. Und wie gesagt, Mutmachpredigt, das kommt daher, dass ich natürlich unterwegs bin. Ich predige nach wie vor in der Eifel, ich predige auch in St. Vith in Belgien und auch hier bei uns in der Umgebung. Und da beschäftigen mich natürlich Gedanken, die die Menschen beschäftigen. Und dann möchte ich euch auch einfach damit hineinnehmen, weil ich glaube, dass Gott uns in dieser Zeit Mut macht, zu dem zu stehen, wozu er uns berufen hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe mir Gedanken gemacht über das, was uns passiert ist in den letzten 3 Jahren. Und es ist uns allen bewusst, dass vor 3 Jahren in 2018 zum ersten Mal eine Hitzewelle über Deutschland kam, die wir nicht kannten. Und dass damals alle Leute natürlich den Atem angehalten haben, alles ist vertrocknet, alles ist verbrannt und alle haben gedacht, puh, wenn das jetzt jedes Jahr so kommt, dann wird das aber gruselig. Dann ging das ja in 2019 etwas besser und dann haben viele sich natürlich danach gesehnt, dass das auch wieder aufhört und dass wir wieder zu dem zurückkehren, wo wir eigentlich uns alle wohler fühlen. Und dann passiert es natürlich in 2020, dass wir die zweite Hitzewelle und gleichzeitig auch noch Corona bekamen. Und dass dann am Ende des zweiten Hitzesommers auch noch der ganze Wald gestorben ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Wald auskennt. Ich gehe gerne in den Wald und habe mich auch in den letzten 12 Monaten öfter in diesem Wald aufgehalten. Und ich bin zum Beispiel mal das Eifkental durchgelaufen. Und ich kann euch nur berichten, jeder dritte Baum ist schon tot und jeder zweite Baum stirbt gerade. Das ist kaum auszuhalten, wenn man das tut. Und dann haben natürlich viele Leute in diesem Jahr gedacht, naja, jetzt regnet es ja endlich mal. Ne? Wir haben zwar keinen Sommer gehabt, aber Regen haben wir gehabt. Aber dann war es natürlich auch gleich so, dass als es dann im Juli geregnet hat, es dann teilweise so geregnet hat, dass es dem einen oder anderen gleich die ganze Existenz weggeregnet hat. Ja, die Freie Evangelische Gemeinde Rheinbach setzt sich ja intensiv dafür ein, dass dort im Ahrtal und in Umgebung geholfen wird. Viele Christen auch aus dem Bund FEG haben sich da eingesetzt über die Gemeinde und haben dann Menschen dort geholfen. Manche von euch haben das sicher auf YouTube oder auf WhatsApp verfolgt oder auch auf Facebook. Und die Frage, die sich ja da stellt, ist, kehren wir denn überhaupt dahin zurück, wo wir herkommen? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder da ansetzen, wo wir vor 2018 einmal gewesen sind, ist überhaupt realistisch? Und dann kommt natürlich die Frage auf, was haben wir eigentlich noch in der Hand? Können wir das noch zurückdrehen? Was haben wir überhaupt noch im Griff? Im Moment kommen ja noch eine ganze Menge politischer Fragen dazu. Die Frage ist, unser demokratisches System, das wir leben, tatsächlich so überlegen, dass es überhaupt noch einer nachmachen möchte. Ja, also nicht nur bei uns, nicht nur in Deutschland, wo wir eine erstarkte Rechte haben, wo wir eine zerfledderte Parteienlandschaft haben, wo keiner von uns vorhersagen kann, wie geht das eigentlich im September bei der Wahl aus, wer wird uns eigentlich in Zukunft regieren. Irgendein Kabarettist meinte, wie weit musste es kommen, dass ich mir nach wie vielen Jahren hat er gesagt, ich überlege gerade, nach 12 Jahren wünschen würde, Frau Merkel sei ein bisschen jünger geblieben. Ja, ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit und die Frage ist halt, auf welcher Seite von diesem Problem stehen wir eigentlich? Dabei müsste uns als Christen ja doch längst bekannt sein, was Jesus Christus selbst klar und unmissverständlich in seinen Reden uns immer weitergegeben hat, worauf wir uns ja beziehen, was wir im Neuen Testament alle nachlesen können, nämlich die Endlichkeit unseres Planeten. Jesus sagt, diese Erde wird vergehen. Das ist theologisch vielfach betrachtet worden. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Aussagen zu, bis dazu, dass die Leute gemeint haben, unsere Aufgabe sei es gerade nicht, so doll auf den Himmel hinzuweisen, sondern vielmehr auf die Erde zu blicken. Da komme ich dann ganz am Schluss noch zu. Das teile ich und das teile ich nicht. Da finde ich für und da warne ich auch vor. In 2018 wollten die meisten von uns, dass es wieder so wird wie vorher. Inzwischen ist das geteilt. Die einen wollen vor allen Dingen, dass wir Verantwortung übernehmen für diesen Planeten und dass wir endlich anfangen, unseren Lebensstil zu ändern. Andere wollen einfach nur, dass es vorbei ist und hoffen darauf, dass es wieder so wird. Dann treffe ich Leute, ich weiß nicht, ihr fahrt doch sicher auch durch die Stadt. Ich weiß nicht genau, ob wir dieselben Straßenverkehrsteilnehmer haben in Langenfeld wie ihr in Solingen. Bei mir ist das so, seit einem Jahr fällt mir auf, es gibt immer mehr Autos mit 4 Auspuffen. Vor mir fahren immer Leute, die haben 4 Auspuffe. Und dann frage ich mich persönlich, wie kann das eigentlich sein? Wir verbrauchen diese Welt, wir haben keine Ressourcen mehr, die Klimakatastrophe ist für alle spürbar und dann fahren die Leute plötzlich Autos mit 4 Auspuffen. Dann habe ich mal einen gefragt, den ich kenne. Ach, hat er gesagt, jetzt kann man das ja noch, bald wird das verboten, dann kann man es nicht mehr. Und dann denke ich, das ist doch alles gar nicht mehr rational nachvollziehbar. Manche wünschen sich Normalität first. Das sind dann diese große Ansammlung von von Wissenschaftsleugnern und von Verschwörungstheoretikern. Die wollen am allerliebsten, dass wir wieder so tun, als sei eigentlich das alles ganz normal und dass seit Millionen von Jahren immer mal Katastrophen aufgetaucht sind und auch wenn die Dinosaurier ausgestorben sind, dann ist das nachher weitergegangen. Ja, stimmt, aber wenn wir alle ausgestorben sind, wird es auch weitergehen, nur ohne Menschen. Das sagen die dann allerdings in ihren Reden nicht. Es hat Demonstrationen gegeben in den letzten Tagen, überall in Paris, in Spanien, auch in Deutschland. Und die Leute versuchen auf diese Art und Weise ihre eigenen Menschenrechte durchzusetzen, nämlich das zu tun, was sie für richtig halten. Und ich frage mich, ob das eigentlich ein Menschenrecht ist, dass jeder das tun darf, was er gerade denkt, wenn es doch dem anderen schadet. Unser Verständnis von Demokratie war doch immer, dass wir das tun, was wir wollen, solange es dem anderen nicht schadet. So hatten wir das zumindest mal definiert nach dem Krieg. Und dann laufen auch die Fridays for Future Demonstrationen wieder. Sie mahnen uns alle. Und ich fühle mich dahin gezogen, ich fühle mich denen verbunden, denn die fragen uns ja, warum wir nicht endlich verantwortlich für Natur und Umwelt handeln. Und warum wir weiter so tun, als könnten wir ihnen ihre Zukunft klauen. Und die mahnen uns ja und sagen, es gibt nur eine Welt, kein Ersatzplanet. Rettet die Schöpfung und nicht die Industrie. Kämpft für einen alternativen, angemessenen Lebensstil. Also als 9-facher, manche von euch ahnen es ja bald 10-facher Großvater, finde ich, ist diese Frage angemessen. Wir müssen doch für unsere Enkelkinder denken oder unsere Urenkelkinder. Unser ältester Enkel ist 14, da denkt man auch schon mal an Urenkelkinder. Ne? Vielleicht sehe ich noch nicht ganz so aus, aber denken tue ich schon dran. Also mein Wunsch ist, dass ihr versteht, ich nehme wahr, wir leben in einer zerrissenen Welt. Wir leben in einem sich anbahnenden Chaos. Und dann kommt die Frage aus, was können wir tun? Es gibt eine Menge Dinge, die wir tun können. Das ist jetzt nicht unser Platz hier, was man alles tun kann. Das wird ja wahrscheinlich in der nächsten Regierung so oder so mit Grün durchaus einen größeren Stellenwert bekommen. Aber die Frage ist natürlich, was predigen wir als Christen? Wenn wir also als Christen uns fragen, was können wir 36 Monate nach der ersten Hitzewelle in 2018 den Menschen weitergeben, dann würde ich sagen, wir predigen Jesus Christus, den gekreuzigten Sohn Gottes. Das ist unser Thema. Und ich würde genauso sagen, wir predigen den Auferstandenen, den Weltenlenker, den Sohn Gottes, der zu Rechten Gottes sitzt. Wir predigen den himmlischen Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir predigen die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir predigen das Potenzial und die Kraft Gottes, auch in seinen Nachfolgern. Wir predigen den Geist Gottes, und das ist ein Geist der Kraft, den Gott in jeden von uns hineingelegt hat und hineinlegen möchte. Denn Gott hat das alles im Blick und hat das alles gewusst. Und Gott hat einen Plan. Ihr habt diesen kleinen Einleitungstext eben gehört. Und ich finde, du hast ihn, wo bist du? Hin? Da. Ich finde, du hast ihn toll vorgelesen. Und er macht nochmal deutlich, die beiden gehen nachmittags in die Nachmittagsversammlung im Tempel und haben eigentlich nichts in der Hand. Silber und Gold hatten sie nicht. Aber sie hatten was. Sie waren Jesus Christus begegnet, sie waren dem lebendigen Gott begegnet, das war ihr Vater geworden. Und sie hatten was im Gepäck, sie hatten nämlich diese Beziehung zu Gott. Und in dieser Geschichte wird ja deutlich, dass dem Mann gar nicht mehr geholfen werden konnte, als dass er Menschen begegnete, die dem lebendigen Gott begegnet waren. Und dann hat er seine Klappen, seine Trage da zusammengeklappt und ist da rumgesprungen und hat gesagt, das ist ja gar nicht zu glauben, was mir hier passiert ist. Ich habe euch zwei Texte mitgebracht. Der eine, ein kurzer Text, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, und der andere, ein etwas längerer Auszug, aber auch nicht sehr lang, da spricht Paulus zu Timotheus. Ich fange mal mit dem an, wo Jesus in Matthäus 16 zu seinen Jüngern spricht. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? An anderer Stelle heißt es da, wer von euch kann seinem Leben auch nur eine Elle zufügen? Jesus spricht zu seinen Jüngern, Jesus spricht zu uns. Wir wollen ja seine Nachfolger sein. Nachkommen hat hier gestanden. Und ich kann euch an der Stelle nur sagen, sitzt die Christa heute Morgen hier, die ich heute diese Woche mal verpasst habe. Ich kann mich gut erinnern, es gab mal so ein Kindercamp hier. Das war 1966. Das fand bei Büchels, da gab es noch kein Lidl, vor der Haustür statt. Da war da so eine alte Wiese, die wurde gemäht, da wurde ein Zelt aufgestellt und dann gab es ein Kindercamp. Und ich kann mich gut erinnern, ich weiß auch noch, wie die Dame heißt. Die damalige Kindertante war gerade mal 21 Jahre alt. Kennt ihr hier auch alle gut, der Mann ist Pastor. Und die hat damals ganz konkret gefragt, möchtest du nicht auch zu dem gehören, der diese Kraft hat, die Petrus und Johannes in der Tasche hatten, als sie diesen Bettler getroffen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, manche kennen mich ja, ich war dafür. Das wollte ich auch haben. Also habe ich ja gesagt. Und mit mir übrigens auch meine Schwester, die ja 2,5 Jahre älter ist, damals noch nicht so viel kleiner war wie ich. Viele denken, es ist meine kleine Schwester, eigentlich ist sie ja meine große Schwester. Aber die hat das auch so gesehen. Das heißt, wir beide haben ganz klar gesagt, jo, das wollen wir machen. Und ganz konsequent haben auch meine Schwester und ich uns dann 4 Jahre später, mit, also ich 12, Monika war da 14,5, in Auf der Höhe taufen lassen. Und die Situation ist so, dass ich euch sagen kann, ich bin heute noch so unterwegs, dass wenn mich jemand fragt, ich ihm gerne erzähle, warum ich glaube, dass wir in dieser Dimension Gottes richtig aufgehoben sind. Das tue ich auch im Krankenhaus. Jedem, der mich fragt, kann das von mir hören. Ich habe das hier bei euch aufgenommen und ich habe das in meinem Leben auch so versucht umzusetzen. Jesus will den Jüngern Glaubensmut zusprechen und er will die Nachfolge der Jünger, er will unsere Nachfolge. Und deshalb ist das Wort Gottes an dieser Stelle auch als Mutmachbotschaft zu verstehen. Wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Das ist einer dieser drei Gedanken, die er den Jüngern weitergibt. Dann meint er eigentlich ja nur, nimm dich selbst nicht so wichtig. Wenn du mein Jünger sein willst, nimm dich selbst nicht so wichtig. Das heißt, nicht achte nicht auf dich selbst. Das ist eine ganz andere Botschaft. Aber nimm dich nicht zu wichtig. Dann sagt er, nimm dein Kreuz auf dich. Und das meint für mich zum Beispiel, akzeptiere deine Begrenztheiten. Gestern auf dem Buju sagte irgendeiner in einer Predigt, das bedeutet ja nicht, dass du Christ wirst und alle Probleme sind weg. Das steht auch nirgendwo im Neuen Testament, dass Gott, ne, der Lahme konnte gehen. Ich sag euch, der hatte noch ganz viele andere Probleme. Die sind nicht alle an demselben Tag verschwunden. Der konnte gehen. Aber den Rest des Lebens, als er gehen konnte, musste er mit Jesus bewältigen, so wie wir das auch müssen. Nehme dein Kreuz auf dich, heißt auch, sträube dich nicht gegen deine Herausforderung. Ich kenne sehr viele Christen, die ziehen immer einen Schritt zurück, sobald es schwierig wird. Das steht aber gar nicht da drin. Da steht drin, nimm dein Kreuz auf mich und es wird schwierig werden. Das ist die Botschaft, die Jesus den Jüngern sagt. Und nehme dein Kreuz auf dich heißt für mich auch, stelle dich den zu schulternden Aufgaben. Wir sind als Christen berufen und ganz viele Christen, denen ich begegne, die sagen mir, ja, ach Detlef, ja, das waren noch Zeiten damals, die waren cool, ne? Und dann höre ich in dem Satz schon mit, aber davon ist ja nichts mehr übrig geblieben. Und dann bin ich total traurig. Weil eigentlich, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso mehr begeisterter müssten wir doch sein. Also, ich war gestern wieder mal platt. Gestern habe ich ein Seminar auf dem Buju gehalten, da ging es um Selbstwert. Und das ist das erste Mal, dass wir dieses Seminar in der Form angeboten haben. Vorher haben wir ganz oft über Sexualität gesprochen, jetzt haben wir dieses Thema Selbstwert angesprochen. Und dann war das aber sehr kürmelig, die App konnte man nicht herunterladen, man konnte sich nicht richtig anmelden. Und dann hieß es auch noch von vorne, sie sollten sich bei uns am Stand treffen. Es war ein bisschen Kuddelmuddel. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich halte auch ein Seminar für 3 Leute. Vorbereitet war ich ja und dann trifft mich der Schlag. Dann kommen gestern 2x mehr wie 40 junge Leute und kommen zu dem Seminar Selbstwert. Und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich gedacht habe, ja, genau so ist das. Die wollen gerne hören, wie denn das Leben mit Jesus Christus gelingen kann und was das denn bedeutet, ihm nachzufolgen. Und der dritte Punkt, den Jesus den Jüngern mitgeht, ist, folge mir nach. Das heißt für mich eigentlich nur, lebe nach meinem Vorbild. Und an allererster Stelle lebe in meiner Liebe. Lebe in der Liebe, die ich zu den Menschen habe. Das war übrigens gestern Abend auch am Buju das letzte Wort, das der Andreas Schlüter sagte. Dass das heißt, wir sollen die Welt so lieben, wie Gott sie geliebt hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Damit werden wir auch diese Predigt am Schluss nochmal beenden. Das heißt, folge mir nach, heißt, liebe die Menschen um dich herum. Die, die dir ganz nahe sind, aber auch die, die dir ferne sind. Ich bin gestern mit 2 Leuten nach Hause gefahren, von denen ich wusste ich gestern Morgen noch nicht, dass ich die gestern Abend im Auto hatte. Eine davon war mir wild fremd. Ich glaube, nach dieser Autofahrt sind wir uns sehr nahe gekommen. Die kommt nämlich aus Simbabwe, ist erst 1 Jahr in Deutschland, wohnt in Bethanien und wohnt im FSJ-Heim gegenüber vom Gemeindehaus und wusste nicht, wo das Gemeindehaus stand. Also ungefähr so weit entfernt. Wir haben uns sehr lustig unterhalten auf der Rückfahrt und jetzt weiß sie, wo das Gemeindehaus ist. War auch übrigens noch nie im Gottesdienst, aber sie hat wenigstens schon mal einen in der Übertragung gesehen. Ich hoffe, dass ihr spürt, dass wenn wir uns auseinandersetzen mit einer Mutmachbotschaft, dass das was zu tun hat mit uns und mit Jesus, mit uns und mit Gott dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und ich wechsle aber den Bibeltext aus einem ganz einfachen Grund, weil die Nummer Jesus und die Jünger für manche alte Christen immer da endet, dass sie mir sagen, ja, du hast ja recht, aber. Die fühlen sich dann kleiner als Petrus und als Johannes. Deshalb wechsle ich den Text und gehe zu Timotheus. Das ist euch näher. Das ist ganz einfach. Der Paulus hat den Timotheus als seinen Nachfolger berufen. Der war erstens noch grün hinter den Ohren. Zweitens, da wo er eingesetzt wurde, völlig unbekannt. Und im Grunde genommen, nach den Aussagen derer, mit denen er zu tun hatte, hatte er auch oft eigentlich nichts zu kamellen. Und deshalb, glaube ich, passt er besser zu uns. Und dann lese ich euch einen Text vor, wo Paulus dem Timotheus was schreibt. Und das findet ihr im 2. Timotheus 1. Und ich lese euch, Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel lese. Ab Vers 7 sind nur 4 Verse. Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und auch der Zucht. So schäme dich nun des Zeugnisses unseres Herrn Jesus Christus, nicht noch meiner selbst, deines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren eigenen Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Jetzt aber offenbar worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist ein cooler Mutmachtext. Der Apostel Paulus gibt dem jungen Timotheus gleich 7 Dinge mit auf den Weg. Die Jünger kriegten diese 3 Mutmachpunkte, der Timotheus kriegt hier gleich mal 7 Mutmachpunkte. Die hat er auch gebraucht, erzähle ich euch gleich. Ich nenne sie euch schon mal von vorne weg, damit ihr, falls die Predigt zu lang wird und ihr einschlaft, sie schon mal gehört habt. Wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Der Geist Gottes ist kein Geist der Furchtsamkeit. Gott ist ein Gott der Liebe. Gottes Geist ist auch ein Geist der Zucht. Schämt euch nicht für das Evangelium und nicht für die unterdrückten Christen. Leidet mit und leidet für das Evangelium ganz nach der Kraft Gottes. Und Gott hat uns gerettet und gleichzeitig berufen. Ich fange mal kurz mit dem 7. Punkt an, weil ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist. Von der Stelle aus, von dieser Kanzel aus, habt ihr in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vielfache Predigten gehört. Vom Edgar, vom Ernst, vom Wolfgang Heinrichs, von Otto Imhoff, von wem auch immer. Und in all diesen Predigten ist immer wieder gepredigt worden, dass Gott uns nicht gerettet hat, weil wir so coole Typen sind oder so großartige Taten vollbracht hätten. Oder weil die Menschheit halt besonders liebenswerte Leute sind. Sind die zwar, aber deshalb sind sie nicht gerettet worden. Gott hat uns nach seinem eigenen Vorsatz gerettet. Das hatte er sich vorgenommen. Er hatte euch in den Blick genommen und hat gesagt, ich will euch retten. Und dann hat er das gemacht. Und dafür hat er auch seinen Plan umgesetzt. Er hat seinen Sohn geschickt, weil er wusste, wir kriegen das selber nicht gebacken. Wir werden scheitern. Also schickt er uns seinen Sohn. Und jeder, der auf diesen Sohn geblickt hat, hatte die Chance, gerettet zu werden. Und so sitzen wir hier als Gerettete. Wenn wir also heute eine Mutmachpredigt hören, die der Apostel Paulus dem Timotheus sagt oder Jesus den Jüngern, dann hören wir sie hier in Merscheid nicht, weil Merscheid ein heiliger Ort ist. Für meine Frau und mich ist der Ort wichtig. Aber wir hören sie, weil Gott heilig ist und weil der heilige Gott dich geliebt hat und in den Blick genommen hat, weil Gott an uns handeln möchte. Und deshalb brauchen wir die Zukunft nicht fürchten. Wir haben einen Gott, der schon an uns gehandelt hat. Wir haben einen Gott, der die feste Absicht hat, an allen Menschen zu handeln. Und wir haben einen Gott, der einen Plan für diese Welt hat. Wir brauchen keine Zukunftsangst zu haben. Gott hat die Welt in der Hand. Und wenn Gott, der die Welt in der Hand hat, sagt, diese Welt wird vergehen, ich habe aber schon eine neue Welt für euch vorbereitet, dann klingt das natürlich, wenn wir das jetzt von Bonn oder von Berlin oder von irgendwo Brüssel aus verkünden, so abgehoben, dass die Leute sagen, oh, den Katzwinkel, den müssen wir aber jetzt in den Knast stecken, in den Psychoknast. Weil so weit sind wir inzwischen gekommen, dass wenn wir das freie Evangelium des Neuen Testamentes so verkünden würden, dann wären wir aber ganz schön suspekt. Und Paulus sagt dem Timotheus, weil die Situation übrigens damals nicht viel anders war wie heute, und die Verwirrungen in den Orten, wo der Paulus Gemeinde gegründet hat, auch nicht viel stabiler waren wie hier. Da gab es Juden, da gab es Griechen, da gab es die Römer, die waren die Besatzer. Da gab es Unfreiheit und Freiheit, da gab es die Sklaven und da gab es die Herren. Ich hoffe, dass ihr das behaltet. Deshalb der 7. Punkt der letzte Punkt zuerst. Und jetzt kommen wir zu Punkt 1. Wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Paulus sagt dem Timotheus, wir haben keinen furchtsamen Geist bekommen, wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Das Gegenteil ist der Fall. Der Timotheus war ängstlich und das hat auch einen Grund. Paulus saß im Gefängnis, der hatte eine neue Gemeinde gegründet, Timotheus sollte ihn vertreten. Die Leute haben gesagt, wie kann das denn sein? Das ist der Botschafter des lebendigen Gottes, Christus sitzt zur Rechten Gottes und der ist im Knast. Du kannst uns viel erzählen. Ja, wie soll das denn sein? Paulus im Gefängnis? Nö, falscher Gott. Oder ist gar keiner. Das heißt, der Timotheus war das nicht einfach, diese Aufgabe zu übernehmen. Der musste sich rechtfertigen und musste immer wieder auf das Wort hinweisen und auf das, was angekündigt war. Und er hatte ja nicht den Vorteil wie wir, der hatte kein Neues Testament. Das heißt, Paulus macht ihm Mut und sagt, mach dir nicht ins Hemd, Gott ist ein starker Gott und du bist an der Seite Gottes und du brauchst dich für gar nichts schämen, weil du ja mit Gott unterwegs bist. Wenn wir allerdings dieser Angst Raum geben, dann ist klar, dann kriegen wir auch den Mund und die Zähne nicht auseinander, den Mund nicht auf, die Zähne nicht auseinander und können auch nicht bekennen. Wenn wir uns aber verlassen auf diesen starken Gott und uns dann jemand anspricht, dann werden wir in diesem Moment ja auch begreifen, jetzt kann ich endlich mal was von diesem, was Gott mir gegeben hat, was weitergeben. Und manche Leute sind so cool, ich erlebe das im Krankenhaus schon mal, die sprudeln dann so über, da wird gleich das ganze Krankenzimmer bekehrt. Also ich habe ja immer mal wieder auch sehr fromme Patienten, die gerade zu uns kommen, weil ich auch fromm bin. Und dann kriege ich das schon mal mit. Und da wird gleich das ganze Zimmer evangelisiert. Und dann denke ich immer, vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Alle drei krank und vielleicht anschließend alle drei gesund. Seuchen, Hungersnöte, Dürren, Kriege, Katastrophen, Naturgewalten werden nicht enden. Es wird ohne Gott nicht gut werden. Es wird tatsächlich nach den Aussagen des Neuen Testaments immer schlimmer werden. Corona ist nur ein Virus, könnte man denken. Aber Corona löst Symptome aus. Die können töten und bei anderen können sie Schäden hinterlassen, die nicht mehr weggehen. Wo wir uns doch alle immer so sehr danach sehnen, dass wenn wir krank waren, wir auch gesund werden. Aber einige werden überhaupt nicht mehr gesund. Das kann Angst machen. Das nennt man jetzt Post-Corona-Syndrom. Gott gibt uns in dieser Botschaft mit, dass dieses Leben auf der Erde nicht auf ewig angelegt ist. Und dass das auch nicht so geplant war. Der Mensch war nicht für ewig geplant. Und deshalb spricht der Apostel Paulus an der Stelle dem jungen Christen ganz ausdrücklich nochmal zu. Du hast einen starken Gott, du hast einen starken Geist Gottes an der Seite. Und weil den Menschen alles aus den Händen gleitet und weil sie diese Welt nicht gerecht und liebevoll und positiv gestalten, deshalb sieht sie so aus, wie sie aussieht. Und du musst da tapfer mittendrin, wie so ein kleiner Leuchtturm, das Licht Gottes weitergeben. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe. Jesus Christus hat in seiner Wirkungszeit die Not der Menschen immer im Blick behalten. Und wo auch immer in einer angefasst am Rockzipfel. Ne, dann steht da im Text, und er spürte, dass von ihm eine Kraft ausging, dreht er sich rum, sucht die Frau, die ihn angefasst hat. Und alle sagen, hör, bist du noch ganz gescheit? Da waren doch Tausende um dich herum. Aber er hatte das mitgekriegt. Da war jemand, der hatte was, was ihn belastet. Und dann findet er sie und dann gesteht sie ihm, dass sie ihn angefasst hat. Und dann sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn Paulus dem Timotheus hier die Liebe gegen die Furchtsamkeit stellt, ist das auch ein ganz interessanter Punkt für uns. Das ist kein Zufall. Ne? In der Angst, in der Schwäche ist die Liebe eine Kraft. Wir haben die Liebe Gottes weiterzugeben und deshalb sind wir eben auch mächtig. An anderer Stelle wird deutlich, dass die Liebe Gottes das Einzige ist, was den Lauf dieser Welt in den Abgrund aufhalten kann. Nur über die Liebe können wir zu Gott finden. Nur über die Liebe finden wir die Erkenntnis zu Verlorenheit und Schuld. Nur über die Liebe Gottes finden wir auch zu Buße und Umkehr, Heilung von Ich-Sucht. Nur durch die Liebe finden wir zum Nächsten, zu unserem Bruder, zu unserer Schwester. Wenn wir uns von dem Geist der Liebe Gottes ausfüllen lassen, dann können wir auch zu einem Zeichen der Liebe Gottes werden. Der dritte Punkt, also bei uns jetzt der vierte, sagt der Paulus zum Timotheus, Gottes Geist ist auch ein Geist der Zucht. Da müssten wir ein neues Kapitel aufmachen. Da komme ich dann irgendwann im Jahr nochmal wieder, wenn ihr das wollt. Dann können wir mal über das Thema sprechen. Bei Gott ist es eben nicht so, dass es heute so und morgen anders ist. Sondern Gott hält Wort. Gott hält seinen Bund. Gott bindet sich an seine Versprechen. Obwohl er das gegenüber uns sündigen Menschen ja gar nicht tun müsste als allmächtiger Gott. Aber Gott bindet sich und hält sich dran. Und insofern, wir Menschen, die wir oft uns an das Versprechen, das wir mal gegeben haben, nicht halten können, insofern sagt der Paulus eben dem Timotheus auch, Gott ist auch ein Gott der Zucht. Damals in den Gemeinden ging es hoch her. Nachdem der Paulus im Gefängnis war, versuchten die einen und die anderen ihren Einfluss zu vergrößern und die Gemeinde mehr in die oder in die andere Richtung zu drängen. Und das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen auch an viele Gemeinden in Corona-Zeiten. Viele Gemeinden sind in Corona-Zeiten ins Schwimmen gekommen. Die einen haben sich gar nicht mehr reingetraut und manche sind ganz zu Hause geblieben und kommen gar nicht mehr in die Gemeinschaft, obwohl es wieder erlaubt ist. Und daran seht ihr, das war eigentlich immer schon so. Ja, Gott hatte einen Widersacher, der sich darüber freut. Ich habe hier die Zeiten vor 3 Jahren erlebt, wo ihr alle ganz unruhig wart, weil kaum noch Plätze waren und man muss erweitern. Jetzt muss man wieder überlegen, kriegen wir die Reihen auch wieder voll? Und ich glaube, das ist wichtig, dass ihr daran denkt, das hat auch was mit Zucht zu tun. Wir müssen eben auch treu bleiben. Wenn wir Gott, von Gott berufen sind und wir sagen, wir sind deine Jünger, müssen wir auch treu bleiben. Und dann müssen wir auch über unsere eigenen Ängste hinwegspringen und irgendwann wieder anfangen und uns fragen, so, was ist dran? Es war sicher richtig, in der bestimmten Zeit erstmal fern zu bleiben. Aber sicher ist es auch bald wichtig, den Leuten zu zeigen, wir stehen zu dem Gott. Ob mit Maske oder ohne Maske, mit Impfung oder ohne Impfung. Ich wäre dafür, alle Christen würden sich impfen lassen, Maske tragen, aber Hauptsache, sie würden ihren Auftrag erfüllen. Und nicht wie die Maus vor der Schlange stehen bleiben, bis sie gefressen werden. Der fünfte Punkt. Schämt euch des Evangeliums nicht. Das wird hier an dieser Stelle, obwohl es im ganzen Text vorkommt, nochmal extra betont. Schäm dich des Evangeliums nicht. Und schäm dich vor allen Dingen nicht, dass Christen für ihren Glauben verfolgt werden. Schämt euch nicht dafür. Betet für die, setzt euch für die ein, kümmert euch. Ihr kennt die Nachrichten von Open Doors. Ich glaube, es war schon mal von Open Doors jemand bei euch. Timotheus war vielfach alleine unterwegs und ganz oft wurde ihm bange. Und Paulus sagt, lass dich nicht bange machen, schäm dich nicht. Ich schäme mich nicht und er saß im Gefängnis. Und ich finde die coolste Geschichte von jemandem, der sich nicht schämt und im Gefängnis sitzt, ist, wo Paulus im Gefängnis sitzt, es gibt ein Erdbeben, das Gefängnis zerfällt, dann sind alle Gefangenen da, aber weil die Gefangenen von Paulus die Nachricht von Jesus Christus holen, bleiben die alle da, dann will sich schon der Gefängniswärter umbringen, weil er denkt, so jetzt habe ich alle meine Gefangenen verloren. Dann sagt der Paulus, halt, wir sind doch alle da. Ja, wir haben uns heute Nacht über Gott unterhalten. So stelle ich mir eigentlich das vor, mit dem sich nicht schämen und keine Angst haben. Ich kann mich an eine gute Geschichte erinnern, die ich hier mit dieser Gemeinde und der Jugend erlebt habe in der Stadt, aber die Zeit reicht nicht, die zu erzählen. Sechstens, leidet für das Evangelium. Das ist ein Schwachpunkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob speziell bei euch, aber das ist ein Schwachpunkt. Wir haben unheimlich viele Menschen, die eigentlich gar nicht mehr leiden wollen. Die wollen lieber so einen Glauben haben, wo am allerbesten ihnen versprochen wird, Glaube und alles wird gut. Ja, wird gut. Im neuen Himmel und der neuen Erde wird alles gut, das kann ich euch versichern. Da bin ich fest von überzeugt. Aber hier wird nicht alles gut. Wir leben auf dieser Erde und nichts ist hier im Moment eigentlich gut. Wie soll dann für uns alles gut werden? Es kann mit uns besser werden, weil wir über Jesus Christus und die Vergebung der Schuld Menschen zum Frieden in ihren Herzen führen können. Ja, das kann gut werden. Aber gut wird auf dieser Welt eben nicht alles. Also mitleiden. Die Leute damals haben sich gefragt, wie kann das sein, dass wir einen allmächtigen Gott haben und dann aber nicht alles gut wird? Und wie kann das sein, dass Paulus, der Apostel des lebendigen Gottes, sitzt im Gefängnis? Ja, das kann sein. Es liegt nicht an Paulus. Das hatten die nämlich gedacht, dass es an Paulus liegt. Vielleicht ist er doch ein Verbrecher. Paulus hat sich für seinen Glauben demütigen lassen, einsperren lassen, aber er hat zu keinem Zeitpunkt seinen Glauben geleugnet. Im Gegenteil, er war standhaft, er hat den Leuten selbst, ne, ihr erinnert euch, der war ja auch in Israel vor dem römischen Statthalter und hat seinen Glauben bezeugt, sodass die Frau vom Statthalter gesagt hat, wenn du noch länger weiterredest, dann falle ich deinen Worten auch noch anheim und werde auch noch Christin. Es gibt also für uns alle keinen Grund, ängstlich zu sein in diesen Tagen oder verstohlen zu Hause in der Ecke zu sitzen oder die Gemeinschaft zu meiden. Es gibt allen Grund, die Berufung, die wir alle miteinander erfahren haben, auszuleben. Gott, der Herr, will, dass seine Gemeinde lebt und handelt. Der Geist Gottes will uns jeden Tag, jeden Einzelnen an die Hand nehmen und zu den Menschen führen, die seine Liebe notwendig haben. Da käme jetzt wieder der Punkt 7. Erinnert euch, habe ich euch als Punkt 1 gesagt. Gott hat uns gerettet und zugleich berufen. Da schließt sich dieser Kreis für den Timotheus. Du bist gerettet und berufen. Könnt ihr rumdrehen, wie ihr wollt. Da kommen wir immer wieder hin. Wir sind gerettet und berufen. Du bist nicht weniger als Timotheus. Gott macht dir Mut. Lass dich bewegen vom Geist Gottes, damit seine Herrlichkeit verkündigt wird. Amen.